den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Stefanie.
Der Historiker und Demokrat Woodrow Wilson war von 1913 bis 1921 für zwei Amtszeiten Präsident der USA. Unter seiner Führung traten die Vereinigten Staaten in den Ersten Weltkrieg ein und er saß nach dem Krieg mit am Verhandlungstisch, als es darum ging, eine Nachkriegsordnung zu schaffen. Sein 14-Punkte-Programm prägte die Debatten auch wesentlich und auf Wilsons Initiative hin wurde der als letzter Programmpunkt dieser Liste anvisierte Völkerbund begründet. Wilson war aber weder in der Lage, die Reparationsforderungen der Franzosen zu verringern, noch ein wirklich wirkmächtiges Weltparlament zu errichten, weshalb er auch im Deutschland der Nachkriegszeit teilweise zum Feindbild erklärt wurde. Zwar wurde er 1919 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet, gerade seine außenpolitischen Projekte müssen aber als zu großen Teilen gescheitert angesehen werden, zumal die Stimmung in Amerika wieder in Richtung Isolationismus kippte und die USA selbst nicht dem Völkerbund beitraten. Wilson war nach einem Zusammenbruch und einem Schlaganfall im Herbst 1919 halbseitig gelähmt und konnte die Amtsgeschäfte kaum noch führen. Er starb am 3. Februar 1924. Wie der Vorwärts in seinem Nachruf vom 4. Februar die Leistung von Wilson bewertete, weiß Paula Rosa Loy.
Woodrow Wilson. Der ehemalige Präsident der Vereinigten Staaten, Woodrow Wilson, ist am Sonntagvormittag 10 Uhr, amerikanische Zeit, 4 Uhr nachmittags deutsche Zeit, gestorben. Woodrow Wilson ist eigentlich zweimal gestorben. Sein politischer Tod war dem wirklichen um 4 Jahre vorangegangen. War dieser politische Tod verdient? Zum Teil zweifellos, aber dennoch bleibt Wilson eine der tragischsten Figuren der Weltgeschichte. Sogar ein tragisches Symbol, nämlich das Symbol des Idealismus, der seine Kräfte überschätzt und der den Kampf gegen die Macht des Bösen nicht durchzukämpfen wagt. Wilson hat zweifellos das Beste gewollt. Er hätte es sicher vorgezogen, Amerikas Neutralität im Weltkriege zu wahren. Mit diesem Programm war er sogar zum Präsidenten wiedergewählt worden. Der verbrecherische Blödsinn der deutschen obersten Heeresleitung, die Erklärung des rücksichtslosen U-Boot-Krieges, hat ihn gezwungen, dieses Neutralitätsprogramm aufzugeben. Die Vereinigten Staaten warfen nun ihre ungeheuren Kraftmittel in die Waagschale des Krieges, der damit zugunsten der Alliierten entschieden war. Dennoch war Wilson ehrlich entschlossen, diesen sicheren Sieg nicht für imperialistische Zwecke auszunutzen, sondern dem Fortschritt der Menschheit dienstbar zu machen. Er formulierte seine 14 Punkte und entwarf den Plan eines Völkerbundes zur gegenseitigen Wahrung des ewigen Weltfriedens, zum Schutze der kleinen Völker und der nationalen Minderheiten. Seine Worte erweckten einen günstigen Widerhall auf der ganzen Erde. Allein die Regierungen stimmten ihnen entweder nur heuchlerisch zu, wie die Minister und Generäle der Alliierten, oder gar nicht, wie die Minister und Generäle der Zentralmächte. Als im Herbst 1918 die Hasardeure der deutschen Heeresleitung das blutige Spiel verloren haben und das Wilson-Programm als letzte Rettung und wider Willen endlich annahmen, da waren es die Staatsmänner und Generäle der Entente, die am liebsten diese Friedensgrundlage abgelehnt hätten. Da sie jedoch nicht wagten, dies offen zu tun, nahmen sie den Kampf gegen die 14 Punkte in versteckter Form auf. Wilson kannte diese Stimmung und diese Absichten. Aber er dachte, wenn er selbst als der Vertreter der neuen Welt und als der Verkünder einer neuen Ära nach Europa käme, um seine demokratischen Friedensgrundsätze gegen alle Widerstände persönlich zu erzwingen, würden ihm die Völker zujubeln und mit ihrer Hilfe würde er sich schließlich durchsetzen. Das war ein großer Irrtum. Die Völker oder wenigstens der ehrliche demokratische Teil von ihnen jubelten ihm wohl in allen Hauptstädten, die er besuchte, zu, aber die Staatsmänner lächeln zynisch über den weltfremden Mann, der von Europa nichts verstehe und es dennoch nach seinem eigenen Ideal neu gestalten wolle. Die Regierungen waren nur noch darauf bedacht, jene Formeln zu finden, mit deren Hilfe sie die einzelnen Punkte in ihr Gegenteil verkehren könnten, ohne dass der Herr Professor der Philosophie aus Amerika es merken würde. Der Herr Professor merkte es trotzdem, aber er war diesem aufreibenden Kampf nicht gewachsen. Ein erstes Mal verließ er Europa unter Zurücklassung bestimmter Instruktionen, aber die Ränke der verbündeten Diplomaten verfolgten ihn bis auf sein Schiff. Vor allem galt dieses Bohren und Drängen der Umgehung jenes Wilsonschen Punktes, der eine eigentliche Kriegsentschädigung, außer für den Wiederaufbau der zerstörten Gebiete, ausschloss. In einem Funkspruch an seinen in Paris zurückgebliebenen Vertreter Lansing befahl Wilson ein letztes Mal Unnachgiebigkeit. Aber die Diplomaten und besonders die Generäle ließen nicht locker. Man wollte regelrechte oder verschleierte Annexionen erschwindeln, den Völkerbund auf eine Siegerallianz beschränken, die Abrüstung einseitig gestalten und anderes mehr. Ein zweites Mal glaubte Wilson, das drohende Schicksal des Zusammenbruchs seines Werkes durch seine persönliche Anwesenheit meistern zu können und kehrte nach Europa zurück. Verhängnisvoller Fehler und Irrtum. Als er wieder in Paris eintraf und das Ränkespiel von neuem einsetzte, war er schon erheblich unsicherer geworden. Ein kühner Entschluss, zum Beispiel die Drohung mit dem Rücktritt Amerikas von der Friedenskonferenz, hätte die Situation noch retten können. Dazu konnte er sich jedoch nicht aufraffen. Er war zermürbt und fing an, nachzugeben. Da gab es fast keinen Halt mehr. Er konnte gerade noch die tollsten Annexionsforderungen, die Rheinpläne Tardieu und Foch, vereiteln. Aber zahllose Wortbrüche an seinem eigenen Friedensprogramm ließ er dennoch geschehen. Er war eben zermürbt. So zermürbt, dass er auch nach der Überreichung des Vertragsentwurfs an Deutschland nicht wagte, die neue Gelegenheit, die sich ihm durch die Noten der deutschen Friedensdelegation bot, zu ergreifen. Vielmehr ließ er es zu, dass Clemenceau auch in seinem Namen den Grafen Brockdorff Rantzau erwiderte, der Entwurf stehe in keinerlei Widerspruch zu der vereinbarten Friedensgrundlage der 14 Punkte. Und das ist die schwere Schuld, die er vor der Geschichte trägt. Dass er unterlag, könnte ihm menschlich verziehen werden, selbst vom leidtragenden Teil, dem deutschen Volk, dass er aber seine Niederlage nicht einmal bekennen wollte, das ist es, was ihm die Weltgeschichte nicht verzeihen wird. Es scheint übrigens, als ob er sich dieser Schuld in seinem Inneren bewusst gewesen sei, denn er kehrte nach Washington als ein gebrochener Mann zurück. In seinem Heimatlande empfing ihn der Spott der öffentlichen Meinung, die instinktiv fühlte, dass er in Europa letzten Endes eine klägliche Rolle im Namen der Vereinigten Staaten gespielt hatte. Leider zog das amerikanische Volk aus der Erkenntnis die falschen Konsequenzen. Hauptgegenstand des Hohnes wurde gerade das, was an Wilsons Idee das Schönste und Reinste gewesen war, nämlich der Gedanke des Völkerbundes. Und die Parole seiner Gegner gegen ihn und seine Partei lautete fortan: Los von Europa. Im eigenen Lager wurde er verhöhnt und bekämpft. Ein Teil der Demokraten half den Konservativen bei der Verweigerung der Ratifikation des Versailler Vertrags. Mit etwas komischer Hartnäckigkeit versuchte er dennoch, diese Ratifizierung zu erzwingen, jedoch vergebens. Er brach im Jahre 1920 körperlich und seelisch zusammen. Er war politisch tot. Auch seine Partei erlebte damals bei der Präsidentenneuwahl eine vernichtende Niederlage, obwohl sie im letzten Augenblick versucht hatte, ihn über Bord zu werfen. Die Republikaner siegten leicht über die Demokraten, aber nach und nach sollte sich herausstellen, dass auch das politische Programm der neuen Männer unhaltbar und den Interessen Amerikas entgegengesetzt war. Die Abkehr der Vereinigten Staaten von den europäischen Angelegenheiten bedeutete nicht nur für Europa, sondern auch für die wirtschaftlichen Interessen Amerikas den schwersten Schlag. Europa glitt dem Ruin und dem Chaos entgegen, aber Amerikas Industrielle, Landwirte und Kaufleute trugen auch den Schaden davon. Eine Gegenbewegung macht sich seit etwa einem Jahre immer deutlicher bemerkbar, der sich auch die Republikaner nicht länger widersetzen können. Der neueste Schritt der Vereinigten Staaten, ihre hervorragende Beteiligung an den Arbeiten der Sachverständigenausschüsse, steht in erfreulichem Gegensatz zu den Stimmungen, die zur Preisgabe der Wilsonschen Ideale durch das amerikanische Volk vor 4 Jahren geführt hatten. Fast sah es aus, als ob Wilson seine Revanche, seine politische Auferstehung, noch erleben würde. Der Tod hat ihn, der inzwischen schon das Alter von 68 Jahren erreicht hatte, um diese Genugtuung gebracht. Aber die vor 5 Jahren um ihr Glück und ihren Frieden betrogenen Völker dürfen die Hoffnung auf die Revanche der Wilsonschen Ideale umso mehr hegen, als das wiedererwachende amerikanische Gewissen nicht mehr von Lloyd George gehemmt, sondern von MacDonald gefördert wird.
Artikel 14 des 14-Punkte-Programms von Wilson. Ein allgemeiner Verband der Nationen muss gegründet werden mit besonderen Verträgen zum Zwecke gegenseitiger Bürgschaften für die politische Unabhängigkeit und die territoriale Unverletzbarkeit der kleinen sowohl wie der großen Staaten. Das wäre was, wenn das funktionieren würde. Bis morgen.
Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.